Wir fahren weiter in dem angefangenen Abschnitt in Matthäus 10. Da sind wir jetzt bei Vers 24. Das ist die Aussendungsrede des Herrn an seine Jünger, so könnten wir sagen. Und wir sind hier eigentlich mittendrin. Wir haben letztes Mal etwa in der Mitte aufgehört und kommen jetzt, wie gesagt, zu Vers 24. Und da lesen wir dann bis 39. Und das ist das Wort unseres Gottes. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er werde wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn Sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen? Fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht, und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft, und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht. Ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Ja, lieber Herr, wir danken dir für dieses gute Wort, für dieses tröstende und ermutigende Wort. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst, und wir bitten dich, dass du unsere Ohren des Glaubens und unsere Augen des Glaubens öffnest, dass wir deine Stimme hören können und verstehen können und dass wir die Wunder in deinem Gesetz sehen können. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Dieser Teil nun der Aussendungsrede des Herrn an seine Jünger, der steht ja nicht allein hier und sollte auch nicht unabhängig von dem Vorhergehenden betrachtet werden. In den Versen davor, so ab Vers 16 und in Vers 16 bis 39, was wir jetzt gelesen haben, da spricht der Herr Jesus von derselben Sache. Er bereitet die Jünger vor auf die Schwierigkeiten und Bedrängnisse, die sie in ihrem Dienst erleben werden. Dennoch können wir zwischen diesen beiden Teilen, die wir jetzt separat betrachtet haben oder noch tun werden, dem von letzter Woche und auch dem von heute, da können wir einen leichten Unterschied ausmachen. Wo der Herr im ersten Teil noch etwas mehr die schweren Umstände, die Feindschaft der Wölfe betonte, Da gibt es hier im zweiten Teil, so würde ich sagen, eine Steigerung seiner ermutigenden und trostreichen Aussagen. Natürlich müssen wir die beiden Teile des Abschnittes zusammenlesen und verstehen. Und darum ist es auch gut, dass nicht mehr als eine Woche zwischen diesen beiden Predigten liegt über diesen Abschnitt. Der Herr zeigt eigentlich, wie wir trotz vieler Schwierigkeiten, trotz zahlreicher Arten von Feindschaft der Welt, die uns begegnet, als Schafe des guten Hirten leben können und ihm dienen können. Jesus zeigt uns die ganze Realität dieser Wolfswelt. Aber er gibt uns vor allem die andere Realität, zahlreiche Gründe, warum wir tatsächlich nichts zu fürchten haben. Dreimal sagt er, fürchtet euch nicht. Nicht vor ihren schändlichen Verleumdungen, nicht vor ihrer Feindseligkeit, auch nicht einmal vor dem Tod. Fürchtet euch nicht vor diesen Dingen. Und er gibt uns die guten Gründe dafür, warum wir all diese Dinge nicht zu fürchten brauchen. Jesus beginnt damit, eine Wahrheit zu zeigen, die wir eigentlich schon zu Beginn des Abschnittes in Vers 16 verborgen finden und gefunden haben. Am letzten Mal, da erinnern wir uns, er sagte, siehe, ich sende euch als Schafe. Wir haben festgestellt dann, dass er uns als Schafe bezeichnet, dass er damit auch sagt, dass wir gleichen Wesens mit ihm sind. Er ist das Lamm Gottes und wir sind ihm ähnlich. Wir werden ihm auch immer ähnlicher gemacht. Und jetzt hier in Vers 25 sagt er, es ist dem Jünger genug, dass er wird wie sein Lehrer. Da spricht er von dem Gleichen, nicht wahr? Wir wissen, dass es das Werk des Heiligen Geistes ist, dass er uns mit Christus vereint hat. Wir sind eine neue Schöpfung und wir werden auch weiterhin während dieses Lebens umgestaltet werden, dass wir einmal ganz so sind wie er, die Schüler wie der Lehrer. Wir werden einmal sein wie er. Und Paulus lehrt zum Beispiel in Römer 6, dass wir bereits jetzt schon mit seinem Leben eins gemacht sind. Und darum haben wir jetzt schon jede geistliche Segnung und sind auch mit Christus verborgen bei Gott in der Himmelswelt. Epheser 1, Kolosser 3, könnt ihr dort nachlesen. Tut das auch. Immer wieder. Wir hören das gern, nicht wahr? Das tut unseren Seelen so wohl. Und wir sollten uns das auch öfter selbst und einander vorhalten. Dadurch, dass wir mit Christus verbunden sind, haben wir die Hoffnung der Herrlichkeit in ihm. Kolosser 1. Aber dann sagt der Apostel, dass diese Wahrheit, der Apostel, der diese Wahrheit oft und an vielen Stellen in seinen Briefen betont, da sagt der Apostel aber auch noch etwas anderes, das die Einheit mit Christus mit sich bringt. Er sagt in Philipper 1, 29, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Das ist eine harte Kost, nicht wahr? Das ist ein Geschenk, dass wir mit Christus leiden sollen. Und das wird heute nicht so oft betont, wann immer die Segnungen des Heils in Christus verkündet werden. Kommt das eher kürzer. Es ist uns geschenkt, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Und der Herr Jesus sagt es seinen Jüngern klar und offen. nicht um ihnen Angst zu machen, nicht um sie von ihrem Dienst für ihn abzuhalten. Er sagt es ihnen, so paradox das auch klingen mag, um sie zu ermutigen. Diese Rede ist, um die Jünger zu ermutigen. Wenn ihr mit mir und meinem Dienst verbunden seid, wird euch das Gleiche widerfahren wie mir. Ihr seid dann auch darin mit mir verbunden. Auch das Leiden um Christi willen macht uns eins mit dem Christus. Wenn sie mich Beelzebul, das heißt Herr der Dämonen, genannt haben, werden sie es auch euch tun. Wenn sie euch beschimpfen und verleumden, dann tun sie das mir an, sagt der Herr. Ihr seid in mir und ich in euch. Und darum bin ich in allem mit euch. In euch. In allem. Denkt einmal daran, was der Herr zu Saulus sagte, als Saulus noch unterwegs war, als ein Verfolger der Gläubigen. Er jagte ihnen nach. Er wollte sie verhaften, sie töten. Und als der Herr ihn dann auf dem Weg nach Damaskus stoppte, da sagt er zu ihm: Saul, was verfolgst du mich? Saul, was verfolgst du mich? Saul hat die gläubigen Christen verfolgt. Der Herr sagt: Saul, was verfolgst du mich? Und so identifiziert sich der Herr mit den Seinen. Wir sind eins mit ihm. Paulus sagt später dann über sich, dass er sein vormals erfolgreiches Leben als ein gelehrtes Mitglied des Hohen Rates, dass er das verachtet jetzt, dass er es als Dreck achtet um Christi willen. Und dass er jetzt nur noch in ihm sein will. Und dann sagt er, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Paulus will die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen. Und dieses Wort erkennen im Griechischen, ginosko, das bedeutet hier mehr als nur wahrnehmen oder verstehen. Also viel mehr als eine intellektuelle Erkenntnis Christi, sondern es heißt annehmen und damit vereint werden, gleich wie wenn ein Mann seine Frau erkennt. Paulus möchte mit dem ganzen Christus eins sein. Nicht, weil er ein Asket ist, sondern weil er durch seine Leiden auch Christus hat, der sein Leben ist. Möchte mit dem ganzen Christus vereint sein. Auch der Apostel Petrus, er ermutigt mit dieser Wahrheit die verfolgten Geschwister, an die er schreibt. Im 1. Petrus 4, Vers 12: Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Diese Realität des bevorstehenden Leidens nennt Jesus nun nicht nur prinzipiell, so allgemein als Prinzip, sondern er beschreibt ganz konkrete Arten von Feindschaft und Härten, denen sie ausgesetzt sein können und auch werden. Sie werden euch verleumden, wie sie mich verleumdet haben. Engste Freunde und Familienmitglieder werden eure Feinde. Sie werden euch hassen und euch verraten. Und es kann und es wird auch dazu kommen, dass sie euch töten. Das sind Erfahrungen, an die man nicht denken kann, ohne Angst zu bekommen, nicht wahr? Verleumdet werden, das ist nichts Kleines. Das heißt, in der Folge zum Beispiel, dass wir vor den Leuten, deren Urteil uns wichtig ist, am Pranger stehen. Man glaubt und vertraut uns schließlich nicht mehr, wenn die Leute den Verleumdungen glauben. Von der Familie abgelehnt zu werden oder dass die Familie sich gegen uns richtet, das hieß zur Zeit der Apostel und in vielen Ländern um uns herum mehr als bei uns, das heißt eigentlich völlig heimatlos zu werden. Und dann natürlich die Aussicht, nicht nur die wirtschaftliche Existenz, sondern buchstäblich auch das Leben zu verlieren, das ist die ultimative Bedrohung. Und Jesus nennt eigentlich alles, was in menschlichen Augen das Leben unmöglich macht, nennt er hier. Nur schon Verleumdung. Vielleicht kennt jemand von euch oder mehrere diesen Film «Die Jagd» mit Mads Mikkelsen, ein Kindergärtner, der verleumdet wurde von einem Mädchen im Kindergarten. Und dieser Film, der zeigt auf ganz realistische Weise, wie das Leben eines Mannes durch eine kleine Verleumdung schließlich total zerstört wurde. Davor, vor solchen Dingen, sollten wir also keine Angst haben, wenn sie uns als Christen widerfahren. Uns widerfahren, nur weil wir zu Jesus gehören. Sollten wir keine Angst haben vor solchen Dingen? Ja. Und dabei müssen wir aber etwas genauer ansehen, nicht nur, wie Jesus seine Ermutigungen begründet, sondern auch, was er eigentlich mit Fürchten oder mit Furcht meint. Wenn er sagt, fürchtet euch nicht, habt keine Furcht. Wenn die Bibel Fürchten oder Furcht nennt, dann meint sie selten einfach das Gefühl der Angst. Also der Herr sagt nicht, ihr solltet kein Gefühl der Angst spüren. Mit etwas Fürchten, da geht meistens einher, dass man sich von der Furcht bewegen lässt, in einer bestimmten Weise zu denken oder zu handeln. Und mit dieser Furcht hier ist oft Ehrfurcht gemeint. Zum Beispiel, wenn es in Hebräer 11, Vers 7 heißt, dass Noah von Furcht bewegt die Arche baute. Von Furcht bewegt. Der Schreiber meint hier Noahs Ehrfurcht vor Gott und dass Noah Gott eben mehr fürchtete als die Menschen. Darum wurde er bewegt, die Arche zu bauen. Noah baute, während er predigte. Und Noah predigte natürlich das Evangelium von der Rettung der Sünder durch die Arche, die ein Bild der Rettung durch Christus war. 1. Petrus 3 können wir das nachlesen. Die Arche war schon ein Vorbild für Christus. Und diese Arche hat Noah gepredigt. Er hat damit das Evangelium gepredigt. Und er hat nicht die Menschen gefürchtet. Die Menschen haben ihn verspottet. Und wenn wir da nachrechnen, dann sehen wir, dass Noah etwa 100 Jahre lang gebaut und gepredigt hat, während die Menschen ihn verspotteten. Aber er baute trotzdem weiter, weil seine Gottesfurcht größer war als die Menschenfurcht oder die Furcht vor den Dingen, die ihm passieren können. Und so meint Jesus auch sein, fürchtet euch nicht, fürchtet nicht. Lasst euch nicht in eurem Denken und Handeln dadurch bewegen, was die Menschen euch tun können, was sie euch schaden oder wegnehmen können. Nicht, weil er meint, dass es ja gar nicht sicher ist, dass überhaupt so etwas passieren wird oder dass all das geschehen könnte. Oft fürchten wir uns ja vor Dingen, die gar nie kommen. Aber das ist nicht, was Jesus meint. Er meint auch nicht, weil ich mit euch bin, geschehen euch keine wirklich schlimmen Dinge. Das können viele von euch bezeugen, dass das nicht stimmt, oder? Weil Jesus mit uns ist, passieren uns keine schlimmen Dinge. Das stimmt nicht. Und das sagt er nicht. Er sagt nicht, ich bewahre euch vor allen schlimmen Dingen. Nein, der Grund, diese Dinge nicht zu fürchten, liegt an einem anderen Ort. Warum sagt Jesus, dass wir Verleumdung, Feindschaft, Ablehnung, ja sogar Tod nicht fürchten müssen? Das heißt, warum diese Dinge uns nicht bewegen sollten, zurückzuweichen und nicht zum Herrn zu stehen? Warum? Jesus sagt, weil Gottes Realität und seine Wahrheit größer, stärker, gefährlicher, mehr zu fürchten ist als das, was Menschen uns antun können. Er stellt eigentlich Gottes Realität gegen menschlich-irdische Realität und Bedrohung. Und er sagt, überlegt euch doch, was von den beiden prägender für euer Leben sein kann oder soll. Er hat seine Schafe gesandt, seine Zeugen in der Welt zu sein, seine Wahrheit zu verkünden oder etwas weiter gefasst noch, um nach Gottes Willen zu leben. Wenn sie nun die Menschen und die Gefahren mehr fürchten als Gott, werden sie sich unter Umständen dazu bewegen lassen, den Willen der Menschen statt Gottes Willen zu tun. Wenn du Menschen mehr fürchtest als Gott, bist du vielleicht dann dazu bewegt, mehr den Willen der Menschen zu tun als Gottes Willen. Und darum ist Menschenfurcht eine Art von Götzendienst, nicht wahr? Die Menschen könnten einen Christen vielleicht in einer Weise verleumden, dass die Gefahr besteht, dass seinem Wort niemand mehr glaubt. Und dazu sagt der Herr, fürchte das nicht. Lebe und rede weiter unbeirrt die Wahrheit Gottes, denn sie wird am Ende siegreich dastehen und allen bekannt werden. Was du jetzt sprichst hier in der Finsternis, wird über allem ausgerufen werden und über allem stehen. Gottes Wahrheit wird am Ende als siegreich dastehen. Die Menschen könnten einen Christen vor Gericht ziehen, ins Gefängnis bringen oder ihn sogar töten. Diese Möglichkeit besteht überall auf der Welt. Geschieht es auch. Der Herr sagt, fürchte das nicht. Der leibliche Tod ist nichts gegen die ewige Verdammnis in der Hölle, die Christus für dich weggenommen hat. Du lebst ewig. Paulus befand sich buchstäblich in dieser Situation. Er musste damit rechnen, dass er bald zum Tod verurteilt wird und hingerichtet wird. Und das schreibt er an die Philipper, im Philipperbrief, Kapitel 1. Und da schreibt er, während er diese Perspektive vor sich hat, schreibt er, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Denn ich weiß nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Das ist eine Lebenshaltung, die der Apostel für uns hier vorlebt. Und diese Worte sind nicht für uns aufgeschrieben, damit wir den Apostel Paulus bestaunen. Sie sind aufgeschrieben uns zum Vorbild. Damit wir uns in unseren Situationen und Bedrohungen diese Wahrheit eben vor Augen halten. Es ist besser, für die Wahrheit zu sterben und mit Christus zu sein, als aus Angst vor den Menschen den Willen Gottes zu verlassen. Wenn wir unser Leben wirklich danach ausrichten, dann erkennen wir immer mehr, was wirklich ein Leben in wahrer Freiheit ist. Freiheit von falscher Furcht. Das ist Freiheit, die uns Christus bringt. Gott wird nicht verhindern, dass Christen sterben, umgebracht werden, weil sie seine Zeugen sind. Er wird nicht verhindern, dass Menschen uns Böses wollen und auch tun und auch sagen. Er wird nicht verhindern, dass wir abgelehnt werden, sogar von Ehepartnern, Geschwistern, Kindern. Aber er wird nicht zulassen, dass wir durch diese Dinge von ihm und seiner segnenden und bewahrenden Hand getrennt werden können. Paulus schreibt in Römer 8, ab 31, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Es gibt keine Geborgenheit, die größer und tiefer ist als die bei Gott in Christus. Suche sie nicht bei den Menschen. Das ist die Botschaft hier von dem, was der Herr alles sagt. Es gibt keine Geborgenheit, die größer ist und tiefer als die bei Gott in Christus. Suche deine Geborgenheit, deine Sicherheit, nicht bei den Menschen und in den Umständen. Inmitten von allen möglichen Bedrohungen und Bedrängnissen sind wir geborgen in ihm. Wie gesagt, Gottes Trost und Zusicherung liegt nicht darin, dass er uns vor diesen Dingen, sondern in diesen Dingen bewahrt. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Gott bewahrt uns nicht vor allen Dingen, die uns passieren könnten, vor denen wir Angst haben können, sondern in allen diesen Dingen. Wenn sie dann kommen, da ist er da, umso mehr. Das fällt mir gerade ein aus Psalm 23, wenn ihr den genau lest, wo der David betet, der Herr ist mein Hirte. Und dann zählt er all das auf, wie der Herr sein Hirte ist. Und dann sagt er, obschon ich wandle im Tal der Todesschatten, du bist bei mir. Zuerst der Herr, er. Und dann, wenn es richtig in die Tiefe geht, dann kommt er zum Du und spricht mit dem Herrn darüber. Da ist er ihm ganz nahe, im Tal der Todesschatten. Näher als in der großartigen Karriere, in den wunderbaren Umständen, in denen wir oft auch leben dürfen. Das ist es, was Paulus hier auch sagt. In diesen Dingen. Wir werden gerechnet und behandelt wie Schlachtschafe. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder. Und Jesus sagt nun noch, wer sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich vor dem Vater im Himmel bekennen. Stell dir das vor. Jesus steht zu jeder Zeit vor dem Vater im Himmel, auch gerade jetzt, und er bekennt sich zu dir. Er sagt, Vater, siehe, Eski, meine Schwester, Henk, mein Bruder, Gerda, Milene, Alessandro, sie gehören zu mir. Ich bin für sie ans Kreuz gegangen. Ich habe für sie gelitten. Du hast den Sohn Gottes als Bruder, als Fürsprecher vor dem himmlischen Thron, und er setzt sich dort ununterbrochen für dich ein. Er bittet für dich um das beste und das sicherste Leben, das man haben kann, in seiner Hand. Bekenne dich auch zu ihm vor den Menschen. Geh ohne Furcht, ja mit Stolz zu den Menschen und sage zu ihnen, weißt du, wer mein Freund und Retter ist? Einen solchen Retter musst du auch haben. Du kannst mich dafür hassen, du kannst allerlei Übles gegen mich reden, mich verlassen, mich verstoßen, kannst mich sogar töten. Du bringst mich dadurch nur näher zu ihm. Natürlich, das sind große Worte. Und wir sollen sie nicht leichtfertig sagen. Aber es ist die Wahrheit, die der Herr uns durch seine Apostel hinterlassen hat. Nimm sie an und lass die Furcht um dein irdisches Leben los. Denn so sagt der Herr am Ende seiner Sendungsrede, und er sagt es als eine grundsätzliche Wahrheit, die für alle Bereiche unseres Lebens gilt. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Und die Betonung in diesem Satz ist auf sein Leben. Wer sein Leben findet, haben will, festhalten will, der wird es verlieren. Wer es loslässt, wird es finden. Gemeint ist das eigene Leben. Das Leben, das wir uns selbst einrichten wollen. Das Leben, von dem wir denken, wenn ich es mir so einrichten kann, oder wenn ich den Herrn dazu bringen kann, es mir so einzurichten, wie ich will, dann geht es mir gut. Und dann bin ich sicher. Mein Leben, ich weiß, wie es sein soll, dass ich sicher bin und geborgen. Jesus sagt, wer diese Art Leben festhalten will, der wird es verlieren. Und er sagt das an dieser Stelle, weil es so wichtig zu erkennen ist, das Bestreben oder die Meinung, dass wir dann selig werden und dann sicher sind, wenn wir unser Leben finden, unsere Vorstellung vom Leben umsetzen können, ist das, was tatsächlich am meisten Angst in unser Leben hineinbringt. Weil wir ja spüren, dass wir das nicht können. Die Feindschaft anderer Menschen, ihre Verleumdungen, ihre Ablehnung können uns dann ernsthaft schaden, weil wir eben unser Leben daran hängen. Unser Leben hängt daran, dass sie das nicht tun gegenüber uns. Menschen können unseren Plan zum Glück kaputt machen. Das können sie, sehr gründlich. Gottes Plan zu unserer Verherrlichung ist aber durch Menschen unantastbar. Und deshalb kann ich getrost mein Leben, meinen Plan zum Glück verlieren. Das heißt, ihn Gott überlassen, an Gott verlieren. Sein Leben finden wir, indem wir ihn mehr lieben als jeden Menschen, von dem wir abhängig sein könnten. Wie Vater und Mutter zum Beispiel, die er dann auch noch nennt. Sein Leben finden wir, indem wir nicht das Kreuz umgehen, sondern es auf uns nehmen, wenn es notwendig ist. Das sagt er hier. Wir sollen sein Kreuz auf uns nehmen. Wir werden frei von Furcht, wenn wir eigene Vorstellungen von einem geborgenen Leben verleugnen und sie ihm abgeben. Wie der Apostel Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Amen.